Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Erst das Treffen mit dem russischen Machthaber und dann kommen die Europäer inklusive Präsident Zelensky nach Washington. Die Woche ist geprägt gewesen von der internationalen Auseinandersetzung um die Ukraine. Damit beschäftigt sich auch Politologe Tobias Endler. Ende September erscheint sein neues Buch mit dem Titel Narrengold, der Glanz des Erfolgs, die Macht der Täuschung und der Mythos grenzenloser Möglichkeiten. Guten Morgen, Herr Endler.
Guten Morgen.
Die Woche hat ja ordentlich Bilder geliefert. Wie ist es Ihnen mit diesen Bildern ergangen?
Nun, mein erster Eindruck war vor allem, ich denke an das Bild, wo Trump mit den europäischen Spitzenpolitikern am Tisch sitzt. Da hat jemand gute Laune, weil es für ihn nach Plan läuft. Ne? Ein solcher Reigen der Ehrerbietung noch dazu in Washington. Also Rutte, von der Leyen, Merz haben alle den Ring Donald Trumps geküsst in den letzten Wochen. Und das nach diesem unsäglichen Hin und Her der letzten Monate, nach dem Zollstreit. Das ist der eine Aspekt. Der andere Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war, wir haben 6 europäische Staatsoberhäupter gesehen am Tisch. Die EU hat aber 27 Mitglieder. Also auch das ist im Sinne Trumps. Es geht darum, diesen mächtigen Block der EU aufzuspalten. Klar, die Ukraine ist eine Sicherheitsfrage. Aber für Trump geht es eigentlich immer um wirtschaftliche Fragen. Und dann laufen Verhandlungen idealerweise 1:1 mit den USA. Dann ist seine Seite die stärkere Seite am Tisch und letzten Endes geht es darum.
Wenn wir dann auch noch mal nach Alaska schauen, wo Präsident Trump Putin auf einem roten Teppich empfangen hat und er hat Beifall geklatscht, sind das reine Politinszenierungen oder hat Trump auch einen klaren Plan?
Alle Politik ist Inszenierung bei Trump. Er kommt aus der Unterhaltung, The Apprentice, ne, seine Fernsehserie damals hat seriöses Geschäftsgebaren simuliert und der Präsident Trump simuliert seriöse Weltpolitik. Dass er amerikanische Interessen vertritt, das ist legitim, das haben Biden, das haben Obama genauso gehalten, als konzilianter im Ton. Was uns irritiert, ist ja, dass Trump Beifall klatscht einem glasharten Autokraten wie Putin. Ich glaube, auf den zweiten Blick klatscht sich Trump selbst Beifall. Ja, er genießt die Inszenierung. Ich habe Putin zum Treffen bewegen können. Seht her, wenn ich rufe, kommen Sie alle. Trump will den Friedensnobelpreis, schon weil Obama ihn hat. Ich fürchte nur, er will den Preis mehr als den Frieden selbst.
Wie erklären Sie sich die Strategie, die Trump vorlegt bzw. nicht vorlegt? Weil das ist ja ein ziemliches Hin und Her. Er fordert einen Waffenstillstand und dann droht er wieder mit harten Sanktionen gegen Russland.
Ja, da ist nicht viel Strategie. Also allein in den letzten 6 Monaten, wenn wir uns das anschauen, hat Trump alle Positionen zur Ukraine vertreten, die sie überhaupt einnehmen können. Einmal sagt er, der Krieg ist in 24 Stunden vorbei. Dann will er den Waffennachschub für die Ukraine beenden. Jetzt wieder neue Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen. Fakt ist, er steckt einfach fest. Er kommt nicht voran, obwohl er sich für den größten Dealmaker aller Zeiten hält. Ein Beispiel, die sogenannten Secondary Tariffs, also Zollstrafen für alle Länder, die russisches Öl nach wie vor kaufen. Wurde ja großartig angekündigt. Passiert faktisch nicht. Die größten Käufer sind China. Die kaufen 47-48% des russischen Öls und Indien, die kaufen auch um die 38-39%. Trump will keinen offenen Krieg mit China haben und er steckt mitten in den Verhandlungen mit Indien wegen der Mittelschicht dort und der Kaufkraft. Auch die Investoren glauben ja nicht an diese Alles-oder-Nichts-Verhandlungen von Trump, so würde ich es mal sagen. Ne? Als er neulich angekündigt hat, Russland komplett abzuschneiden in Sachen Ölexporten, ist der Ölpreis gefallen, nicht gestiegen. Das sagt viel aus.
Es wird ja auch immer wieder darüber spekuliert, der Ex-KGB-Mann Putin habe belastendes Material über Trump, Stichwort Epstein beispielsweise, also Unterlagen in einem möglichen Zusammenhang mit Kindesmissbrauch. Würden Sie das ausschließen?
Das kann niemand seriös ausschließen. Ich denke aber nicht, dass Putin überhaupt Material jetzt im Giftschrank braucht, um Trump zu erpressen. Trump ist offenkundig von Putin fasziniert, wie auch von Xi Jinping. Beide sind starke Männer in seinen Augen in einer unübersichtlichen, komplexen Welt, wo alles miteinander zusammenhängt. und wo es einfach einen braucht, der vorangeht vermeintlich. Das ist ja das Narrativ. Was Epstein angeht, den Sie zu Recht ansprechen, das Thema ist allerdings gefährlich für Trump, zu Hause in den USA, ne, weil es durchschießt das wichtigste Narrativ aus seinem Wahlkampf. Ich bin der Kämpfer für das wahre Amerika, ich bin der, der den korrupten Sumpf der Eliten trockenlegt. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass Trump weit mehr mit Epstein verbandelt war, als er behauptet, dann ist seine Glaubwürdigkeit bei der eigenen Basis angeschlagen. Und das kann schon bei den Zwischenwahlen teuer werden für ihn.
Sie haben schon vor 5 Jahren das Ende der amerikanischen Interessen an Europa prognostiziert. Sehen Sie Ihre These jetzt auch durch die Trumpsche Ukraine-Politik bestätigt?
Ja, Trump nimmt Europa nicht ernst. Also es gab ja nach dem Gipfel in Washington sogar Gerüchte, er habe von der Leyen aus dem Raum geschickt, um nur mit den Staatschefs zu diskutieren. Das wurde widerlegt, hätte aber wahr sein können. Weil für einen Nationalisten wie Trump eine Staatenallianz wie die EU und auch die Idee des Westens nicht vorkommt. Ich hatte in Game Over damals argumentiert, dass es den Westen nicht mehr gibt und vor allem, dass der Westen aus amerikanischer Sicht immer schon einen anderen Klang, einen anderen Inhalt hatte als aus europäischer Sicht. Also eine Westbindung im Sinne Adenauers gab es für die USA jedenfalls nie. Hier geht es um was Grundsätzliches. Das ist keine Privatmeinung von Trump. Und man sieht einfach an der Ukraine jetzt in aller Härte, dass sehr viele Amerikaner auch in Umfragen nicht nur die Trump-Basis die Ukraine für ein europäisches Problem halten, nicht für ein Problem des Westens oder gar der USA.
Das heißt, welche Verantwortung, welche Rolle kommt auf Europa zu in Sachen Ukraine?
Da muss ein anderes Selbstverständnis her. Ich hatte es eben angesprochen, auch klar zu erkennen, dass die Ukraine eine europäische Verantwortung ist in erster Linie. Und das gepaart mit einer realistischen Weltsicht. Ja, also meiner Meinung nach gäbe es die Ukraine heute nicht mehr, wenn die USA nicht auch Präsenz zeigen würden. Das müssen wir vor uns selbst anerkennen und uns fragen, wie wir in eine solche Position geraten konnten. Das ist an eins. Und dann, ja, sich mit der harten Frage auseinanderzusetzen, wie man sich auch militärisch so aufstellen kann, dass der Kreml versteht, wenn du hier nicht zurücksteckst, wenn du demnächst die baltischen Staaten oder andere ins Visier nimmst, dann wird das Folgen haben für Russland, die so schmerzhaft sind, dass es nicht lohnt.
Der Blick auf die
amerikanische Position.
Ja, der Blick auf die amerikanische Politik, der Blick auf Europa und die Ukraine nach einer bewegten Woche. Dazu der Politologe Tobias Endler. Und ich danke sehr herzlich fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.